Und deshalb finde ich das so wahnsinnig relevant, weil wir damit wieder bei der Rolle von Regeln und Standards sind, die diese Dynamik freisetzen können. Und dann sind wir bei Hayek und der Katalaxie und diesen emergenten Ordnungen, ne, wo tatsächlich auch wirklich neue Dinge kommen können. Dafür müssen wir aber den Mut haben, zu sagen, zu starke Konzentration von Privilegien, Macht oder Konzern, Macht eben auch in Märkten, ist weder für Demokratie noch für Märkte um die innovationsfördernde Variante und wird wahrscheinlich nicht weder Input noch Output zu dem Sozialen in der Marktwirtschaft führen können.
Professor Göppel, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich muss gestehen, Sie sind der erste Gast, der vor so vielen Leuten bei mir herzlich gegrüßt wurde oder mit sehr viel Freude vernommen wurde, dass Sie dabei sind. Das hatte ich bis jetzt nicht erlebt und das spricht auch für Ihre Art zu kommunizieren, weil ich glaube, sie nicht immer die einfachen Dinge auf den Punkt bringen, aber man nimmt ihnen das nicht nur an, sondern akzeptiert auch diese menschliche Wärme, die sie dabei ausstrahlen. Und ich war sehr fasziniert, wie viele Leute mich freiwillig angerufen hatten, um mir mitzuteilen, ich muss ganz, ganz schön sie grüßen.
Oh, da fühle ich mich jetzt aber sehr geehrt, wie schön.
Hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass ich das Gespräch führen dürfen. Darf. Und Frau Professor Göppel, bei Ihrem letzten Buch waren sehr viele Zeilen, die mich sehr bewegt haben. Und ich würde gerne mit einer Zeile starten. Sie haben ein Zitat ausgesucht zum Einstieg. Und das würde ich gerne wissen, was Sie damit meinen. Die Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, wenn es Vergangenheit geworden ist.
Ja, ich habe selber länger über dieses Zitat nachgedacht und habe dann es aber sehr passend gefunden, wenn wir darüber nachdenken, wie schwer es uns manchmal fällt, Veränderungen gleich schon als etwas Konstruktives und Positives zu sehen. Und wir dann immer sehr gut drin sind, larmoyant zu erzählen, was jetzt alles mühsam ist und was doch bestimmt eh nicht geht und was eine Zumutung ist. Und häufig dann aber natürlich, wenn wir nach hinten schauen, in die Geschichte, sagen, oh ja, das war eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt oder eigentlich geht es uns doch jetzt besser. Also meine Lieblingsbeispiele sind dann natürlich schon so Sachen wie dieses Rauchverbot oder das die Anschnallpflicht. So, ne? Wahnsinniges Gezeter und Gebrüll. Und heute sind, glaube ich, alle total dankbar, dass wir in Restaurants einfach nur die Speisen und Weine wahrnehmen können und uns da auf diese Geschmäcker konzentrieren, anstatt die ganze Zeit noch tränende Augen und diese Parallelverpestung einatmen. Und es können ja trotzdem noch alle rauchen, nur eben woanders. Und es gibt jetzt diese Räume, die einfach davon befreit sind. Und trotzdem war damals natürlich erstmal Riesengezeter. Und so ist das bei vielen Dingen. Und wenn wir erstmal angekommen sind, uns gewöhnt haben, dann fällt uns auch gar nicht mehr auf, dass wir damals gesagt haben, es ist eine Zumutung.
Absolut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt zwischen Freiheitsverständnis, jedes Einzelnen für sich Entscheidung zu treffen und dem, was, sagen wir, ordnungspolitisch als Vorgabe gemacht wird. In diesem Kontext, Sie vertreten ja auch in gewisser Art und Weise diese Perspektive, dass man durch ordnungspolitischen Rahmen auch eine gewisse Steuerung mit vornehmen, so wie zum Beispiel mit Rauchverbot, man steuert damit, ja, und versucht gewisse Output-Ergebnisse zu liefern, die vor allem im Nachhinein plötzlich als Segen betrachtet werden. Ich bin auch sehr froh, nicht die Klamotten auszuziehen und zu sagen, okay, ist wieder zusätzliche Wäsche, umweltbelastend, nur weil jemand mich versucht zu verpesten als Passivraucher.
Ja. Es war hart, ne? Wenn man nach Hause kam und Kontaktlinsenträgerin war ich eine Zeit lang, och, wie oft bin ich geschickt worden, weil die einfach dann zu trocken wurden. Also es ist schon befreiend, finde ich auch.
Genau, und ich habe auch gelernt, wir leben vorwärts, verstehen tun wir das Leben aber erst rückwärts und deswegen auch Ihr Punkt mit der Vergangenheitseinwertung erst später festzustellen, 3 bis 5 Jahren. Als ich das gelesen hatte und auch Sie das Beispiel gebracht haben, kam mir der Unterschied auf einer anderen Ebene, das ist die Bewältigung der Corona-Epidemie. Da gab es ja auch zwei sehr, sehr große Lagerbildungen zwischen, würde ich sagen, Schweden und Deutschland. Wer macht das besser? Und das ist wie in einer Wissenschaft, das war ein Experiment. Keiner wusste am Anfang, was das richtige Ergebnis und vor allem der richtige Prozess war. Und ich bin ja selbst aus Freiburg, ordoliberale Schule von Hayek, Anmaßung des Wissens. Und ich glaube, dass was wir nicht machen dürfen, zu lange an etwas festzuhalten, was irgendwann widerlegt ist. Wie sehen Sie diesen Lerneffekt in der Politik?
Ich finde den Punkt unfassbar wichtig, weil ich habe kurz überlegt, wann ich das erste Mal über diese zentrale Rolle von Regeln gestolpert bin. Und das war noch in meiner Zeit des World Future Council. Und die Absenderin war ganz ungewöhnlich für mich. Das war nämlich eine der Maori Elder. Also im World Future Council haben wir Persönlichkeiten aus aller Welt zusammengebracht, die eben langfristig für die Rechte zukünftiger Generationen geschaut haben und dann gesucht haben, was sind eigentlich Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichsten Kulturräumen oder Disziplinen, auf die man aufbauen kann. Und das wäre ja genau dieses Verständnis, was sie gesagt hat, ohne Regeln funktioniert das mit der Freiheit nicht, weil wir dann in jeder Situation immer wieder komplett neu entscheiden müssten und auch wenig Erwartungssicherheit haben. Und gleichzeitig ist es dann aber auch so wichtig, immer wieder zu hinterfragen, welche von diesen Regeln dienen noch dem Zweck und wo sind sie vielleicht aus der Zeit gefallen, weil sich ja komplett die Realität um uns herum, der Wirklichkeitsraum, dauerhaft verändert. Und Regeln sind damit ja sowas wie eine Sozialtechnologie. Also wir denken uns das aus, um etwas zu erreichen. Und dann müssen wir kontinuierlich hinschauen, hilft das noch dabei, das Ziel zu erreichen? Und wenn nicht, ja, dann sollten wir damit aufhören. Und damit sind wir bei der Kulturfrage, wie erlauben wir uns das, diese Form von Lernprozessen vorzunehmen. Und da haben wir natürlich politisch das wirklich fast verunmöglicht. Also Thema Corona, weil Sie es ansprachen, wir sind ja, es traut sich ja keiner, einen vernünftigen Auswertungsprozess zu starten. Also es gab in der letzten Regierung noch die Gedanken, ein Bürgerrat zu Corona-Aufarbeitungsmaßnahmen. Das hielt ich für unglaublich klug. Das ist dann auf der letzten Meile gestrichen worden. Vielleicht auch war klar, dass die Regierung auseinanderflog, aber ich hatte das Gefühl, das kannst du nicht mehr mit Expertinnen und Experten machen, sondern du musst die Bevölkerung mit involvieren, weil sie sich eben da auch zum Teil zu doll aufgescheucht, in zu scharfe Narrative, in zu scharfe Regeln ja auch gesperrt gefühlt hat. Und dann ist natürlich schwierig, wenn eine Oppositionspolitik die ganze Zeit nur darauf wartet, denjenigen, die in der Regierung sind, Fehlhandeln
auszuwischen.
Genau, nachzuweisen. Weil dann ist ja die ganze Idee, wie kann ich Vertrauen in die regelsetzende Instanz erhalten? Das ist das, was ich dann aufs Spiel setze. Und das sehen wir ja jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen, in der Regierungsbildung, weil eine Opposition so stark behauptet hat, dass alle Ideen der Vorgänger wirklich Teufelszeug gewesen wären, haben sie jetzt gleich am Anfang unheimlich viel Vertrauen verspielt, als sie dann ein gutes Teil dieser Dinge, angefangen mit der Schuldenbremse, aber jetzt natürlich auch mit Heizungsgesetzen, die nicht mehr so heißen, aber ganz ähnliche Mechanismen sind, also viele Dinge ja trotzdem, oder die Investitionsprämie kommt ja jetzt trotzdem wieder auf den Tisch, man nennt es noch ein bisschen anders, aber vorher hat man geschrieben, der Standort geht den Bach runter. Dann ist es natürlich genau die Frage, wie schaffen wir das Vertrauen in die regelsetzenden Instanzen zu erhalten, wenn alles von den Protagonisten, die die Macht übers Regeln setzen haben wollen, darauf aufgelegt wird, den anderen, die dort sich bewerben um diesen Job, im Grunde genommen das Misstrauen in diese Person maximal nach oben zu fahren. Das ist eine kulturelle Frage im Endeffekt.
Frau Professor Göppel, die Arbeit der Opposition besteht ja darin, in gewisser Art und Weise die Regierung zu diskreditieren, um eine bessere Ausgangsposition für sich zu gewinnen. Wenn ich jetzt die letzten 15 Jahre in Deutschland reflektiere, habe ich das Gefühl, dass es nicht darum geht, wie man das Vertrauen stärkt, sondern wie man Vertrauen wieder erlangt, weil da so viel kaputt gegangen und so viel Vertrauen zerbrochen worden. Wo stehen wir aktuell? Wie sehen Sie dieses Gefühl des Vertrauens?
Darf ich einmal, also diese Idee, dass das die Aufgabe der Opposition ist, die Regierenden zu diskreditieren, da würde ich ganz vorsichtig sein. Ich hätte ein anderes Verständnis tatsächlich, aber finde das eben auch
im Idealfall, absolut.
Ja, genau.
Vom Verhalten her nicht.
Nein, eben, genau. Also weil Sie haben ja wunderbar zusammengefasst, wo es hingerutscht ist, womit wir die ursprüngliche Idee aus meiner Sicht war es ja wie so ein Ideenwettbewerb eigentlich, ne? Dass ich bestimmte Dinge in die Welt trage und sage, die möchte ich gerne für diese Gesellschaft machen und ich versuche, die zu begründen und zu legitimieren. Und dann kann ich natürlich die Effekte von dem, was eine Regierung, wie sie aktuell ist, auch kritisieren. Aber erstens bitte mit einer Verbindung auf die Wahrhaftigkeit. Also wo ist wirklich die Evidenz, die zeigt, dass wir viel steuern. Weil dann bin ich ja tatsächlich in einer gemeinsamen Basis dessen, wo wir ringen drum können, wo die Verbesserungen anfangen. Aber wenn ich das frei, fröhlich behaupte und dann eben noch mit ziemlichem harten Vokabular auflade und dann noch persönliche Attacken eigentlich als die gangbare Methode etabliere, dann verliere ich genau das. Das war wahrscheinlich das, was Sie beschreiben.
Genau. Und weil ich das auf beiden Lager,
ja,
aus beide Lagerperspektiven, so linksprogressiv wie rechtskonservativ, dass mit sehr vielen Behauptungen, die ideologisch fast schon aufgeladen sind, gearbeitet wird, ohne diese Evidenz, und man ist auch nicht bereit, sich mit der evidenzbasierten Diskussion überhaupt auseinanderzusetzen.
Ja, und das wäre ja, das ist ja auch verrückt, weil ich höre das manchmal, Frau Göbel, also können Sie mal, Sie erklären zu komplex, die Leute haben keine Lust mehr, so komplexe Sachen zu hören, das muss einfacher und dann denke ich mir so, nee, was habt ihr eigentlich für ein Menschenbild, ne? Also das funktioniert eben so nicht, wir können ja nicht sagen, die Zeit ist anstrengend, weil es gerade eben zu komplex wird, ja, aber es ist ja trotzdem die Realität so und dann ist es doch der Auftrag von Personen, die sich im öffentlichen Diskurs einmischen oder die versuchen, Verantwortung zu übernehmen, trotzdem die Komplexität auch so zu erklären, dass man sie nachvollziehen kann und sie nicht zu verblöden und zu behaupten mit ein paar Schlagworten, es sei eben so und so zu vereinfachen. Weil dann sehen wir ja, dass diese Enttäuschung darüber, dass Dinge versprochen werden, die gar nicht so umgesetzt werden können, im Grunde genommen das Vertrauen weiter erodiert. Das haben wir jetzt ja bei der Migrationsdebatte auch. Dann wird versprochen, wir machen jetzt die Grenzen dicht und kein Thema. Ja, aber wir haben EU-Recht, wir haben Asylrecht, wir haben Abkommen mit unseren Partnerländern, also selbst wenn ich das normativ in Ordnung fände, ich bin nicht auf der Seite, die sagen, das Asylrecht hat keine Relevanz mehr heute, sondern finde das hochprekär, wie da heute drüber gesprochen wird. Aber selbst wenn ich das normativ stützen würde, kann ich ja nicht einfach behaupten, wir hauen das mit einer Axt weg. Es sei denn, mir ist das internationale Recht egal und mir sind die europäischen Partner egal. Aber dann sind wir natürlich an dem Punkt, wann wirken Regeln, wann werden sie eingehalten, wenn man das Gefühl hat, dass sie verbindlich sind. Und wenn dann eine Seite ganz arbiträr, wenn sie gerade keine Lust mehr hat, sagt, ja, gilt für mich nicht mehr, dann sehen wir ja, was Trump in die Welt trägt, weil der macht ja genau das, ne? Und dann kann ich sagen, das Recht des Stärkeren ist auch eine super Idee, wie man Gesellschaften organisieren kann. Aber ich glaube nicht, dass wir weder in der Vergangenheit noch jetzt in den USA beobachten, dass wir das noch als Fortschritt beschreiben wollen.
Ja, ich glaube, das ist das Attraktive an Ideologien, dass man multidimensionale Probleme mit eindimensionalen Lösungen, ja, belegt werden. Und das ist die Frage, zum Beispiel, Sie haben ja das Thema Migration angesprochen. Man hat das Gefühl, dass es gibt keinen großen Diskussionsraum zu diesem Thema, weil man sofort auch eine Lagerbildung erlebt mit gewissen Stempeln, weil das sehr viele Menschen in Deutschland bewegt. Wird aber, sagen wir, dem rechten Rand zugeschrieben und die Leute, die jetzt versuchen, da ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, sofort als, vor allem bei LinkedIn, das ist so, ich weiß nicht, das ist natürlich eine soziodemografisch eher eine sehr gehobene Schicht, die dort unterwegs ist, aber das ist faszinierend, wie schnell man dort die Lagerbildung erlebt und dann ad hominem an die Menschen beschimpft werden, wo ich dachte, wow, das nenne ich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Materie. Ja.
Nee, und ich glaube, dass da auf allen Seiten übertrieben wird, ne? Also im Prinzip, ich habe viel auch darüber nachgedacht, warum dieses Anti-Woke jetzt so brutal geworden ist. Und auf der einen Seite ist es mir wichtig zu zeigen, dass Dinge, die jetzt als Woke gelabelt werden, erstmal zum Teil einfach naturwissenschaftliche Grundlagen sind. Also ich kann nicht einfach sagen, ich streiche jetzt die Klimaevidenz, weil das woke ist. Das ist ja ein falsches Label und mich bestürzt das schon, wie ich jetzt auch aus konservativen Lagern höre, wir lassen das ganze ideologische Grüne mal weg. Aber es ist ja nicht die Grüne Partei gewesen, sondern es sind naturwissenschaftliche Beratungsgremien, die gesagt haben, Leute, wir müssen was machen. Dann kann ich immer noch überlegen, was sind die besten Instrumente, aber einfach zu sagen, das Problem ist nicht da. Das ist im Zweifel ideologisch, weil ich ja den Wirklichkeitsraum begrenze und den nicht zulasse. Und die andere Sache ist, wo ist es vielleicht auch zu doll geworden? Ich habe das selbst zum Teil gemerkt, dass es mir irgendwann schwer gefallen ist, noch zu verstehen, wie müsste ich denn jetzt reden, damit ich richtig rede. So, ne? Also das im Grunde genommen das Öffnen. Wir wollten ja aber etwas öffnen durch die Bewegung, Antidiskriminierung, mehr Rechte für Frauen, mehr Rechte für diverse Personen, bessere Integration von Menschen mit migrantischen Hintergründen. Es ging ja einfach darum, den Platz freier zu machen. Und dann fingen wir aber an zu überlegen, was sind die neuen Standards, ne, wenn wir die alten Standards überwinden möchten, weil wir sagen, die sind aus der Zeit gefallen oder haben eben Nebeneffekte, die nicht mit unserem Grundgesetz zu vereinen sind. Dann wurde es so rigide auf der Seite, die versucht hat zu sagen, wie müsste es denn stattdessen sein? Und da haben wir nicht mehr geöffnet, sondern wir haben geschlossen. Dann musstest du genau so reden oder genau das mitdenken oder genau so immer alle Panel besetzen, selbst wenn es noch schwer war. Und das wurde dann sehr, sehr kompliziert. Und da kenne ich das auch, dass man jeweils gerade als eine öffentliche Person mit einer Erwartungshaltung auch wie so eine Stellvertreterin betrachtet wurde. Ich müsste es jetzt so und so sagen, damit ich noch auf der richtigen Seite bin. Das ist mir schon auch begegnet, wo ich dachte, oh, warte mal, das ist jetzt sehr unfrei. Also wir öffnen gerade nicht mehr. Sondern
diese moralische Reinheit, weil das ist das, was ich auch jetzt bei ein paar Gästen erlebt hatte, wo ich dachte, wow, da gibt es ja auch keinen Diskurs mehr, weil man sonst mit jemandem spricht, Moralschuld oder wenn man jemanden anfasst, der moralisch eine andere Argumentation vertritt und nicht vehement dagegen ist, dann fliegt das sofort mir in meine Community mir um die Ohren. Ja,
ja, und das geht, glaube ich, vielen so. Also ich hatte da auch mit mehreren Journalisten und Journalistinnen Gespräche, die auch gesagt haben, sie beobachten das in ihrer eigenen Zunft, dass es im Moment fast leichter ist, sich zu entscheiden für das eine oder andere Lager, weil wir sie ja auch immer klarer demarkieren und immer offensiver bekämpfen und labeln, anstatt dass man versucht, diese Brücken zu bauen. Weil wenn ich ein Lager wähle, dann weiß ich, die anderen hauen auf mich drauf, aber die ne, sind meine Cheerleader.
Also Kontaktschuld wird einfach dann mit Strafe belegt.
Ja. Ja, oder wenn du in der Mitte bist und versuchst, Brücken zu bauen, kriegst du auf einmal von beiden Seiten.
Nur weil du hinterfragt hast.
Ja, und weil du versucht hast zu sagen, Mensch, was wäre denn eigentlich der Begegnungsraum? Was wäre denn der nächstmögliche Schritt? Wo geht's denn vielleicht, dass wir uns wieder annähern? Und dass dieses Brückenbauen, von dem wir eigentlich wissen, dass Kompromisse immer eine wichtige Rolle gespielt haben bei Fortschritten, dass das so schwer gemacht wird und du dann eben ja weder bei dem einen noch bei dem anderen wirklich zugehörig bist. Ich glaube, das ist eine richtige, da geht uns richtig was verlustig. Gerade wenn das dann auch für Instanzen wie Journalismus oder Wissenschaft, die eher so ein bisschen unabhängiger agieren sollen und sortieren sollen, wenn man das sogar dort beobachtet, dass man sich nicht mehr traut, in diese Mitte und dieses Aushandeln zu gehen, da tun wir uns keinen Gefallen.
Ich glaube, jetzt in der letzten Statistik habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass 27% der Deutschen in eine eigene Blase sind und sind nicht zugänglich für die auch evidenzbasierte Argumentation, eine Gegenposition zu eigener Meinung. Und die Algorithmen stützen das, weil man in diesem Confirmation Bias permanent gefangen ist und nur das sieht, was einem eigentlich die Bestätigung gibt.
Ja, das ist sowieso das Aufregende, ne? Wenn man sich mit Menschen und wie sie so funktionieren so ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, dass wir das sowieso wie so ein Überlebensinstinkt so ein bisschen eingebaut haben, ne? Diese Filterung von den Dingen, die eigentlich affirmativ zu meinem Selbstbild auch sind, dann fühle ich mich auch besser, gleichzeitig das Negative mehr zu sehen, weil die Bedrohungskulisse, so ein bisschen das Steinzeithirn, nennt Maren Urner das
als
Neurowissenschaftlerin, ne? Da achte ich mehr drauf. Aber dann haben wir das natürlich auch als so eine Deformation professionell. Also wenn wir angefangen haben, eine bestimmte Art und Weise auf die Welt zu schauen, zu trainieren, weil wir Juristen, Juristinnen geworden sind oder Ökonomen, Ökonominnen. Und dann gibt es ja noch unterschiedliche Schulen innerhalb der Disziplinen. Und ich habe deshalb in meiner Doktorarbeit auch Ideengeschichte gemacht. Ich fand das so faszinierend, dann zu sehen, wie nämlich nicht die Ökonomie, sondern du hast in der Ökonomie ja auch, ich habe dann so drei klassische Denkschulen voneinander unterschieden. Und die schauen mit einer anderen Logik auf einen und den gleichen Sachverhalt. Und so habe ich immer wieder und immer wieder versucht, und das war das Tolle bei dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, wo ich mal Generalsekretärin war, dass wir im Beirat 9 unterschiedliche Disziplinen hatten und damit 9 unterschiedliche Brillen sozusagen, mit der man auf die Sachverhalte, über die wir beratend dann diskutiert haben,
draufgeschaut hat. Ist ja die einzige Möglichkeit, also sich kreativ zu reiben. Ja?
Genau, und das waren so faszinierende Diskussionen und wie lange man auch mit einem Begriff aneinander vorbeigeredet hat. Also wenn Sie einen John Schellnhuber mit seinem Physik-Hintergrund und Klima, wenn der System sagt, ist das was ganz anderes, als wenn das ein Uwe Schneidewind als Ökonom von einem System spricht oder eine Ina Schieferdecker, die jetzt dann aus der Ingenieurswissenschaft kommt oder eine Ellen Mattis, die als Psychologin drauf spricht. Und alle sagen erstmal so System und dann merkt man
meinen
so,
aber was
warte
ganz
mal,
anders.
Okay, wir müssen uns erstmal ranrobben, wie wir das eben auch verstehen. Dann gibt es mechanische Systeme und komplexe Systeme Und dann wird es eigentlich erst richtig interessant. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dieses, wo merke ich, wo mein Weltbild im Grunde genommen den Möglichkeitsraum kleiner macht. Ne? Und wie kann dann Irritation nicht nur Ärger auslösen, sondern tatsächlich auch was erweitern. Und dafür brauchen wir aber wieder die Kultur des Umgehens miteinander, des Lernen-Dürfens miteinander. Und das ist für mich die tiefliberale Gesellschaft ja immer gewesen.
Absolut, die Offenheit dafür. Ja. Ich habe eins gelernt, dass Wissenschaft sich immer nach oben irrt. Ich fand das eine sehr schöne Metapher, weil man ja permanent sich hinterfragt und die Aufgabe der Wissenschaft, sich selbst zu widerlegen, sozusagen. Und wenn wir jetzt über zum Beispiel klimarelevante Lösungsansätze und Lösungsräume sprechen, man spricht häufig aus der Perspektive von Deutschland in einer globalen Welt, wo man weiß, dass wenn wir in Deutschland, sagen wir, CO2 reduzieren und gleichzeitig das verlagern in Länder, wo man weniger restriktiv ist bei der Einhaltung der ökologischen Richtlinien, dass man dadurch eher der Welt schadet als nützt. Wie geht man mit solchen Themen um? Wie kann man das global oder vielleicht auch lokal steuern?
Mhm. Ja, das Erste wäre ja zu gucken, schauen wir ehrlich hin. Und das ist, da geht es ja los schon mit den Standards, mit denen wir das messen. Was unser CO2-Budget ist, das ist ja eine ganz typische Debatte mit dem sowohl Ressourcenverbrauch als auch CO2-Verbrauch. Messe ich das jetzt konsumtiv innerhalb der nationalen Grenzen oder messe ich es am ganzen Lebenszyklus, nehme alles mit rein, was in der Produktion stattgefunden hat, aber eben in anderen Territorien. Und dann kommen wir ja ganz zu unterschiedlichen Werten, auch in dem Ranking, wer wie viel verbraucht hat. Und wenn wir dann noch Geschichte, also die Zeitleiste dazu nehmen, dann schiebt sich das ja auch nochmal total, weil natürlich die Industrieländer ihren Wohlstand auch stark durch Emissionsnutzung oder Ausstoß generiert haben. Und deshalb geht es da schon los. Ne? Mit welchem Standard und damit Benchmark fange ich an zu überlegen, wer sollte eigentlich wo wie Verantwortung übernehmen. Und komme dann aber auch hin in das Verständnis erst dieser systemischen Zusammenhänge. Also dann kann ich auch Partnerschaften ja denken. Ne? Dass ich sage, wie können wir zum Beispiel, das war ja die ganze Idee auch mit Carbon Credits oder unter Kyoto gab es dann noch den die Möglichkeit eben in anderen Ländern zu finanzieren, dass die CO2 senken machen und dann wird dir das direkt angerechnet. Also diese ganzen Gedanken gab es ja immer, zu überlegen, wie können wir insgesamt das Budget reduzieren und welche geteilte Verantwortung nehmen wir da, aber auch differenziert entlang dessen, wer kann wie viel beitragen. Also Common but Differentiated Responsibilities ist ein ganz, ganz, ganz zentrales Prinzip im internationalen Recht. Und ich finde, wenn man sich das anschaut, dann kommt man auch zu besseren Lösungen. Es fängt aber an, damit sich ehrlich zu machen und sich hinzustellen und sagen, ja, haben wir verstanden. Und das rutscht uns ja total weg. Wir sind doch nur 2% der Emissionen. Wir sind doch irgendwie und was wir machen, ist egal. Damit akzeptiere ich genau nicht die Metriken, die ein bisschen auf einer Idee von Gerechtigkeit basieren würden. Das heißt ja auch nicht, dass ich dann übermorgen sofort alles nur hier ändern muss. Aber erst mal zu sagen, okay, haben wir verstanden. Und wir haben auch die Capabilities, sowohl technologisch als auch vom Pro-Kopf-Einkommen etc. Wir könnten davon ja noch eine riesige ökonomische Fortschrittsagenda bei uns freisetzen, indem wir Technologieführerschaft etc. anstreben. Und das ist, glaube ich, so relevant. Mit wie dechiffrieren wir die Herausforderung, nicht nur die Problembeschreibung, wie sie aussieht, wie die Wirkung ist, sondern auch tatsächlich die Verantwortlichkeiten. Weil dann komme ich in die Aktion.
Aber das würde ja bedeuten, dass wir auf der Ebene des Regulierers maximal höchste Qualifikation benötigen und dafür sorgen müssen, dass die Leute, die über so viel Expertise verfügen, trotz des medialen Druckes dahin möchten und nicht unbedingt die höchsten Gehälter bekommen, auch wenn das jetzt überdurchschnittlich gut ist, aber trotzdem die Frage wird aufgeworfen, warum muss ich diesen Stress mir selbst antun? Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie eine gewisse Selektion beobachten, aber in der politischen Landschaft würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir die absolute Top 1% der qualifiziertesten Menschen haben, die eigentlich die größte Verantwortung aufgrund der Systemgröße innehaben und verfügen. Wie kriegen wir hin, dass wir in die Politik Menschen hineinbekommen, die über diese Qualifikation verfügen?
Danke. Ich glaube, dass das eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Fragen heute ist. Weil ja, aber es ist ja genau so. Warum soll ich mir das antun? Also ich werde das ja auch oft gefragt, warum gehen Sie nicht in die Politik? Und bei mir ist die Überlegung wirklich auch so, dass ich sage, noch sind meine Kinder im Grundschulalter und möchten mit mir Zeit verbringen. Und du bist ja überhaupt gar nicht mehr in der Kontrolle über dein Leben dann. Also wenn man sich dem Job widmet, gerade auf einer Entscheidungsebene, bist du ferngesteuert. Einfach weil alles auf dich einprasselt und seit den Social Media natürlich auch nicht in einer erwartbaren Frequenz, wie okay, heute Tagesschau, wir haben ein bisschen Zeit bis morgen Tagesschau oder so, ne, dann konntest du ja wenigstens noch was planen, sondern wann der Shitstorm kommt, ist ja jede Uhrzeit möglich und du weißt es nicht und du musst es viel mehr scannen und dann eben sofort auch überlegen, was machen wir jetzt und die Deutungshoheit zurückholen. Und ich glaube, dass da ganz, ganz relevant ist, sich heute in Demokratien darüber klar zu sein, dass das auch bewusst unattraktiv gemacht wird. Also dieses, im Trump-Regime kann man es ja jetzt beobachten, nicht nur diese Verachtung auszustrahlen, sondern sie haben es ja tatsächlich auch im Project 2025 als ein Ziel gesetzt und Elon Musk trainiert seine Umsetzenden ja auch in der Richtung, behandelt die Menschen, gerade auch die Bürokraten, so schlecht wie möglich, also demütigt sie, sodass der Job für sie zur Hölle wird. Also das ist ja der moralische, eine moralische Attacke eigentlich auf die Personen, die in der Bürokratie ja erstmal den Job haben, zu sagen, vorm Recht sind alle gleich und wir stehen für die sauberen Prozesse. Also man darf auch nicht unterschätzen, was neben den gewählten Politikern eben dieser Bürokratenteil potenziell an Unabhängigkeit, an Verbindlichkeit mit sich bringt, weil er eben nicht einfach pro Wahl ausgetauscht wird, sondern sagt, nee, selbst wenn die Regierung erhalten bleibt, sind die Regeln erstmal nur mit qualifizierten Mehrheiten zu überwinden. Und deswegen wirklich klar zu sein, wenn wir uns dem ergeben, nur auf die Politik zu motzen, nur auf die Menschen zu motzen, sie immer mehr durch den Kakao und durch den Dreck zu ziehen oder eben persönlich anzugreifen. Also wer im Moment in Ostdeutschland, ich lebe in Brandenburg, sich mit LokalpolitikerInnen oder BürgermeisterInnen unterhält, dem wird wirklich Angst und Bange. Also von Morddrohungen bis tatsächlicher Vandalismus gegen das eigene Haus und solche Dinge. Also es kippt. Es kippt gerade nicht nur in dem, dass man sagt, da kommt vielleicht nicht das Kompetenteste, sondern wer bleibt da überhaupt noch übrig und will sich das geben? Und dann weißt du genau, wer als nächstes sich warm läuft, die nämlich keine Lust mehr haben, fürs Gemeinwohl anzutreten, sondern nur für dieses Recht des Stärkeren und das eben auch zu manifestieren und zu verteidigen. Und dann sind die Umgangsformen, die ich eben beschrieben habe, Teil des Programms.
Das ist eine Radikalisierung, ja, der Ränder. Und ich habe von jemandem, Politikwissenschaftler, gehört, dass in dem Moment, wo die Mitte versagt, werden die Ränder gestärkt.
Ja.
Haben wir in gewisser Art und Weise Versagen der Parteien der Mitte, die vielleicht die Themen nicht so angehen und vor allem vielleicht nicht so gut kommunizieren, weil Kommunikation, wir machen ja sehr viel Transformationsprojekte, auch im radikale Transformation, auch Turnaround-Management in der Praxis bei größeren mittelständischen Betrieben. Und wir wissen, wie wichtig die Kommunikation ist. Mhm. Und da geht es nicht nur darum, dass man tatsächlich sagt, warum das wichtig ist, das Gefühl der Fairness entsteht, sondern auch wie der Prozess der Lösung entwickelt wurde. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass beide Themen vernachlässigt werden und man einfach mit einer gewissen Angst spielt, was evolutionsbedingt der beste Weg ist, weil das unser Empfinden am schnellsten beeinflussen kann. Aber diese zwei Aspekte, die Prozessfairness und Ergebnisnotwendigkeit, beide werden nicht sehr sauber kommen oder nicht sehr, sagen wir, empathisch kommuniziert. Ja.
Mhm. Ja, also ich renne damit auch immer durch die Gegend und sage, Leute, also wenn wir Ziele vereinbaren, dann wäre es total gut und eine Strategie dafür auch, also jetzt bin ich natürlich stark im Bereich Nachhaltigkeitsstrategie unterwegs, dann wäre es total gut, wenn die irgendeine Relevanz entfaltet. Also in euren Debatten über Haushalt, über Ressorthoheiten, über neue Politik und ihre Effekte. Warum ist diese Wirkungsorientierung auf die übergeordneten gesellschaftlichen Ziele, die ja tatsächlich für jede Regierung gelten. Das ist nicht, ich suche mir das aus und jetzt ist es ab heute links Vogue grün. Nein, das ist unter Angela Merkel und einer CDU-Regierung in Abstimmung mit den anderen Ländern dieser Welt als eine übergeordnete Strategie verabschiedet worden. Und wenn man reinguckt, ist das auch nicht so schlimm. Also eigentlich ist da die Essenz der Übereinstimmung am größten. Unter welchen Bedingungen würden wir sagen, lebe ich in Deutschland gut? Also die Gut-Leben-in-Deutschland-Strategie, wo alle befragt wurden, 2017, kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Und dann ist da sowas wie Zeitwohlstand, Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, Sicherheit, aber auch natürlich saubere Luft, sauberes Wasser und sowas mit drin. Und da würden wir, wenn wir zurücktreten, wahrscheinlich, und einmal aufschreiben, wann würde ich sagen, in einer Gesellschaft sind die Dinge in Ordnung, quer zu den Parteien zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen. Dann kommt die Frage, wie kommen wir da hin? Und wer sollte das machen? Aber genau das ist ja der Punkt, den Sie stark machen. Den halte ich für so relevant, gerade in Zeiten der Unsicherheit, wo es immer unsicherer wird, ist das Vertrauen in die Integrität der Prozesse die Voraussetzung dafür, dass ich gewillt bin, mich zu bewegen und nicht die Sorge bekomme, innerhalb der Krise werden diejenigen, die am nächsten am Verhandlungstisch sitzen oder am rücksichtslosesten dann ihr Geld oder ihre Macht einsetzen, am meisten profitieren. Und da haben wir seit der Finanzkrise, danach mit der Corona-Krise leider ungute Erfahrungen gemacht, wo nämlich genau das passiert ist, dass es so unübersichtlich geworden ist, dass einige AkteurInnen sehr zugegriffen haben und wir nicht in der Lage waren, obwohl wir diesmal vor Corona das stark aus der Wissenschaft auch empfohlen haben, wenn wir so adaptiv und so ohne große Vorausschau agieren müssen, wie sich die Dinge auswirken werden, dann sollten wir vielleicht am Anfang das Versprechen machen, dass es so etwas wie einen Lastenausgleich danach gibt, weil ich dann eher gewillt bin, mitzumachen, mitzuziehen, weil ich nicht davon ausgehe, dass eine Krise missbrauchen die neue Normalität schafft. Und das, all das sind vertrauensbildende Maßnahmen sozusagen da rein, dass die Gemeinwohlorientierung, die Schicksalsgemeinschaft, die Frau Merkel ja auch am Anfang ganz klar adressiert hat, genau, also insbesondere in so einer Gesundheitssituation, aber gilt natürlich beim Klima genauso, dass die auch in irgendeiner Weise greifbar wird. Wenn ich sage, ja, jetzt sollen wir uns alle hier Schicksalsgemeinschaft fühlen, aber danach ist klar, dass die am meisten zugegriffen haben in der Zeit, das neue Normal definiert haben, das ist nicht unbedingt hilfreich.
Ja, eindeutig, eindeutig. Und ich glaube, das, was wir den Menschen zutrauen müssen, diese Ambiguenztoleranz in den Kategorien sowohl als auch zu denken und nicht in schwarz-weiß Schublade alles einzuordnen. Und das ist das, wo wir, und ich beobachte sehr viele Diskussionen und merke sofort, es gibt entweder links oder rechts und dann ist das richtig, entweder links oder rechts. Mhm. Und das ist so eine Simplifizierung der Realität, dass die Frage ist, wie bildet man das aus? Und das kann man nur machen, wenn man einem Diskurs vielleicht sich öffnet oder sich stellt und sagt, okay, ich kann auch meine Glaubenssätze zuerst in Frage stellen, weil ansonsten sind das keine Meinungen. Das ist irgendwann wirklich der Glaube und gegen Glaube kann ich nicht antreten.
Mhm. Ja, und dann bitte noch ein paar Fakten unterscheiden. Und da bin ich total dabei, dass man Sozialwissenschaften nochmal anders behandelt als Naturwissenschaften. Halte ich auch für unglaublich relevant. Hatten wir auch so ein bisschen Diskussion, dieses Follow the Science. Das war ja in der Klimabewegung stark. Und da hielt ich das für unglaublich legitim als Ausspruch, weil wirklich seit 30 Jahren hoch und runter gerechnet und modelliert und beobachtet und Daten gesammelt und zusammengefügt und sowas werden. Da haben wir ziemlich klare Erkenntnis über Zusammenhänge, Kausalitäten. Aber in anderen Bereichen ist dies Follow the Science oder die Wirtschaftswissenschaft, hören wir auch immer gerne, ne? Die Ökonomen sagen das.
In den letzten 130 Jahren gab es so viele Meinungen.
Exakt.
Ja.
Und vor allem das Wichtige ist ja auch, ein Instrument kann in einer bestimmten Zeit genau eine Wirkung entfalten, die in einer anderen Zeit überhaupt gar nicht die gleiche Wirkung entfällt. Und deshalb ist ja auch so, dieses ganze Steuern senken wird automatisch zu Investitionen führen, wird automatisch zu Wachstum führen. Das funktioniert nicht einfach so immer, sondern ich brauche bestimmte Rahmenbedingungen dafür. Und gerade jetzt haben wir ein Nachfrageproblem und wir haben ein Arbeitskraftproblem. Das heißt, wenn ich die Steuern senke, kann ich überhaupt nicht davon ausgehen, dass diese Dinge da automatisch rauspoltern, weil ich andere wichtige Komponenten gar nicht gegeben habe, die diese Dynamik freisetzten. Und dann ist es unehrlich im Zweifel, das zu behaupten. Und das merken zunehmend Menschen, weil da geht es wieder darum, wer profitiert. Und die Idee, warum profitieren diejenigen, die eh schon besser gestellt sind, war ja immer, dass es durch deren Aktivität dann allen zugutekommt. Aber das Trickle-Down in dieser Simplifizierung ist ja längst widerlegt. Und deshalb ist es so gefährlich, diese Geschichten immer wieder in diesen Plattitüden zu benutzen, weil sie sind ungeglaubte Geschichten inzwischen. Und dann komme ich wieder dahin, wieso erzählt es jemand, wieso sagt jemand nicht ehrlich, wo wir stehen? Weil dann könnten wir ja auch gut aushandeln. Das kann ja trotzdem jemand sagen, das ist aber gerecht, weil die haben schon ganz viel geleistet vorher und die müssen die Steuern gesenkt bekommen. Alles gut, aber bitte nicht unter dem Argument, dass das an allen zugutekommen wird.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit vielen Leuten spreche, die sagen, es lohnt sich auch nicht mehr zu arbeiten, weil wenn ich jetzt ein bisschen weniger arbeite, habe ich kaum spürbare Belastung oder Entlastung, weil so viel weggenommen wird. Und das ist auch irgendwann die Frage, was ist ein fairer Abgabe, die man hat, ist, nehmen wir skandinavische Länder, und auch da habe ich das Gefühl, man nimmt immer das raus, so ein Rosinenpicken in jeweiligen Systemen, sagt, die machen auch mit einer sehr hohen Steuerbelastung. Auf der anderen Seite haben sie eine ganz andere Einstellung zu Dienstleistungen des Staates, und der Staat hat eine ganz andere Perspektive, und ich habe auch diesen Begriff der Selbstverantwortung, ist bei denen auch sehr stark ausgeprägt, und das merkt man, wie die Kinder erzogen werden. Das ist ein ganz anderer Zugang zur Erziehung der Kinder, wo die deutlich weniger Helikopteransatz verfolgt bekommen, weil man sagt, die sollen sich entwickeln und auch auf die Nase fallen, weil sie dadurch die Verantwortung für sich übernehmen. Und ich glaube, auch hier gibt es nicht richtig oder falsch Steuern. Deutschland zahlt, glaube ich, jetzt schon relativ viel Steuern. Und diese Debatte, dass wir eine sehr hohe Ungleichheit haben, wenn man die Statistiken anschaut mit den Gini-Koeffizienten, dann ist das nach der Verteilung relativ gleichmäßig. Vor Verteilung, ich glaube, wie Verteilung für 40% vom Gini-Koeffizient nach unten. Das macht der Staat schon sehr gut. Und das ist ja das Ziel der sozialen Marktwirtschaft, die Bedürftigen zu schützen. Sie zitieren auch Müller-Amag immer wieder, und der würde sagen, die Bedürftigen zu schützen und die zu stützen, aber die Menschen nicht versuchen, umzuerziehen. Und wo findet man die richtige Balance? Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Frage.
Ja, und das Wichtige ist auch, das ist ja die ganz zentrale Unterscheidung, welchen Gini-Koeffizienten nehmen wir? Nehmen wir den bei Einkommen oder nehmen wir den bei Vermögen? Bei Vermögen steht Deutschland nicht besonders gleich da, ne, sondern ganz oben drin in den OECD-Statistiken. Und die Debatte ist, glaube ich, so relevant und auch nicht befreit von dann ganz Hardcore-Framings zu führen. Also die wird ganz schnell ausgetreten, weil ich glaube, dass wir viel darüber sprechen müssen, wie im Moment Vermögensaufbau funktioniert und warum das eine der zentralen Probleme auch ist, warum diese Idee von der Abstand zwischen Löhnen und der Grundversorgung ist nicht mehr groß genug getrieben wird, weil wir laut Verfassungsgericht die Grundlagen, also sprich Zugang zu Wohnraum, Heizung etc. vom Staat subventionieren, wenn Menschen es nicht selbst erwirtschaften können. Und das ist ja genau die Diskussion, wenn die Mieten ansteigen, wenn die Energiepreise ansteigen, wenn die alle sehr renditegetrieben ansteigen, weil internationales Finanzkapital gerne vermögensbildende Maßnahmen, sprich das Finanzvermögen erhöhen möchte, weil ich die Zugangspreise erhöhe, die Mieteneskalation, dann zieht das vom Sozialstaat nach, weil man sagt, es braucht jede Person das Recht. Klar. Das ist eigentlich so wie eine Verbeamtung vom Finanzkapital. Das ist völlig absurd. Und dann können die Löhne gar nicht schnell genug hinterherziehen, dass der Abstand von Personen, die das im freien Markt generieren müssen und die Miete ganz normal zahlen müssen, wie sie eben angezogen wird, das sind eigentlich so die Squeeze-Punkte. Und da schauen wir uns gar nicht, da gucken wir gar nicht hin. Wir behaupten einfach, dass die Politik in ihrer irren sozialistischen Ausprägung jetzt anfängt, wie irre Geld an alle rauszustreuen, die dann nicht mehr arbeiten. Das Problem, dass diejenigen, die aus einer Grundsicherung nicht in Arbeit finden wollen, weil sie sagen, pff, warum wir 40 Stunden dahin gehen, wenn ich nur minimal mehr habe, das bleibt bestehen. Aber es ist ja nicht eine sozialistische Politik, sondern es ist eigentlich eine Fehlsteuerung der Allokation von Finanzkapital, was wertabschöpfend und nicht mehr wertschöpfend wird. Und da müssten wir mal hingucken, weil dann sollte sich auch da Leistung wieder lohnen und nicht verbeamtet werden.
Wobei, Frau Professor Göppel, da würde ich jetzt aus der liberalen Perspektive die Frage aufwerfen. Es kann ja nur dann passieren, wenn das Angebot begrenzt werden kann, weil dann kann ich den Wert abschöpfen. In dem Moment, wo ich 400.000 bis 600.000 Wohnungen als Regierung verspreche und diese Ziele verfehle und ich habe eine zunehmende Wohnungsnachfrage, dann wird das automatisch dazu führen, dass das Kapital hineinfließt und man versucht, die Rendite abzuschöpfen, weil das Angebot eingeschränkt ist. Das heißt, die Lösung wäre, zu sagen, wir schöpfen einen neuen Wert, indem wir neu bauen. So in Österreich, in Wien, die haben ja sehr, sehr großen Sozialbau, aber nicht nur, weil sie die Preise niedrig halten, sondern auch das Angebot massiv erhöhen. Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung auch dieses Ziel erreichen kann?
Ich glaube, da sind mehrere Punkte total wichtig, weil Wien, ich finde das auch gut, aber wenn man sich anguckt, wie viel aus dem Bestand tatsächlich in der Preisbindung ist, damit es zugänglich bleibt, das ist ja signifikant viel höher. Und wir haben hier die kommunalen Kassen vollgemacht, indem wir gesagt haben, wir verkaufen viel von dem. Und dann hat es natürlich erst zu den Preissteigerungen geführt, weil sie dann zu einem interessanten Objekt der Anlage wurden, der gleiche Wohnraum. Und diese Asset-Inflation-Thematik, die steht ja überall inzwischen als eine wirkliche Herausforderung. Wie können wir das wieder produktiver nutzen, das Kapital? Das heißt, da muss ich mich natürlich schon fragen, unter welchen Bedingungen, nämlich das Mietpreispotenzial ist eigentlich Kenngröße, möchte ich dafür sorgen, dass privates Kapital tatsächlich Wohnraum schaffen kann. Dann können wir anfangen zu sagen, welche Auflagen sind das, die das schwierig machen. Okay, dann kann ich aber irgendwann auch an den Punkt kommen zu sagen, es gibt überhaupt nicht genug Fläche, mit dem wir uns rausbauen können aus dem Thema. Wir haben eine Nutzungsproblematik. Und wenn die Nutzungsproblematik davon getrieben wird, dass die Personen, die eh schon viel Geld haben, 2, 3, 4 Wohnsitze haben, dass Airbnb der lukrativere Angebot oder die lukrativere Angebotsform ist als langzeitige Mieterstruktur. Also Einwohner in Mallorca, Ibiza, Teneriffa und so steigen ja jetzt langsam auf die Barrikaden, weil es überhaupt gar nicht mehr finanzierbar ist, weil tatsächlich der Wohnraum anders angeboten wird. Dann ist das immer multikausal.
So ist das.
Konnotiert. Und deshalb bräuchte es auch da so ein Paket, wo man wirklich, also wie so ein, fast immer, wenn man darüber nachdenkt, in allen Sektoren, wo wir wissen, dass es jetzt in den Fahrtabhängigkeiten knallt, braucht es so etwas wie ein Gemeinschaftswerk. Das kommt aus allen, den Kommissionen etc. raus, dass du wirklich alle Akteure an einer Wertschöpfungskette an einen Tisch setzen musst und ehrlich sein musst, was sind die Treiber, wo sind die Fehlstellungen und wie kann man tatsächlich durch neue Abmachungen mehrere von denen gleichzeitig in den Griff bekommen. Dazu gehört dann auch, dass es natürlich hochproblematisch ist, wenn Leute nur Altverträgen nur 2,50 € den Quadratmeter zahlen. Wie soll ich da jemals eine Investition in eine Modernisierung vornehmen können? Aber das sind eher die Ausnahmefälle, die dann noch wieder gerne in den Medien bedient werden.
Geht für beide Seiten wiederum. Genau. Ja. Das heißt, ich meine, ich glaube auch diese Konzerne, die Sie auch erwähnt haben, die sind zwar sehr präsent, aber ich weiß nicht, wie hoch ist deren Anteil an Gesamtwohnungsvermietbestand. Ich würde vermuten, auch einstellig. Und da ist die Frage, wie schaffe ich einfach mehr Wohnraum? Sie sprechen auch davon, man muss auch sich überlegen, wie man ökologisch baut, ja, auch in der gesamten Wertschöpfung, weil da ist auch, entsteht sehr, sehr viel an Emissionen. Da muss man sich Gedanken machen, wie baue ich? Ja, und das ist, passiert viel zu wenig. Diese multidimensionale Auseinandersetzung wird vernachlässigt. Die Frage ist, wer koordiniert das? Und Sie hatten ja versucht, vor einigen Jahren mit, was war das, For Future? Sie waren bei Scientists
for Future, ja, genau.
Genau, das eigentlich ist das, sollten wir so Government for Future irgendwie bilden. Aber wenn ich jetzt anschaue, was in diesen 146 Seiten Koalitionsvertrag steht, das zeugt auch davon, dass das Vertrauen untereinander nicht sehr stark ausgeprägt ist, wenn ich alles niederschreiben muss und mich damit in gewisser Art und Weise in der Irrtumssuche nach oben auch beschränke, weil vor 3 Jahren haben wir aber was anderes gesagt und wir dürfen nicht mehr eine bessere Lösung vorschlagen.
Ja, im Moment mache ich mir über was ganz anderes Sorgen, nämlich dass das, was man aufgeschrieben hat, keine 3 Tage hält. Und wenn da drin steht, wir machen das deutsche Lieferkettengesetz weg, weil das europäische jetzt gilt und 2 Tage später fährt Herr Merz nach Brüssel und sagt, ja, wir machen jetzt schon mal das deutsche weg und dann als nächstes, ja logisch, machen wir das europäische weg. Dann ist das, glaube ich, für jemanden, die vor 2 Tagen unterschrieben haben, schon eine ziemlich krasse Antwort. Das ist nicht nach oben lernen, sondern das ist ignorieren.
Ja, aber da hat man ja gemerkt, dass die Versprechen eine sehr, sehr kurze Verweildauer haben und das spielt nur einigen Parteien in die Hände und die Quittung bekommen die in 3, 4 Jahren, wenn es so lange hält. Ja, wir haben ja bei der letzten Regierung gesehen, dass es nicht mal so lange gehalten hat.
Ja. Nein, ich glaube, dass das unfassbar unterschätzt ist. Also ich versuche das auch immer und immer wieder klarzumachen. Der mittelfristige Erosionseffekt auf das Vertrauen in die Instanzen und in die Institutionen ist größer als das, was ich jetzt kurzfristig in einem Machtkampf gewinnen kann. Und deshalb ist vor allem dieses ganze Jahr, ich brauche euch nochmal, um irgendeine Mehrheit zu kriegen, aber im nächsten Moment beschimpfe ich euch wieder. Also wir brauchen wirklich andere Umgangsformen und auch die Bitte daran, wirklich vielleicht den Begriff der bürgerlichen Mitte, der ist mir ein bisschen suspekt geworden. Ich denke so, die wird manchmal sehr breit in Richtung auch einer AfD-Farbe gedehnt. Was ist denn überhaupt bürgerlich? Da bin ich für die Demokratische.
Was ist Mitte?
Ja, eben, was ist Mitte?
Da fängt es ja schon an. Was ist die Mitte?
Genau.
Die Mitte hat sich verschoben, vermute ich, in den letzten 20 Jahren. Ja.
Ja, und dann ist ja eben die Frage, warum ist so etwas wie eine Nachhaltigkeitsstrategie oder ein Grundgesetz nicht mehr Mitte? Also wenn es Mitte-Instanzen gab, dann doch bitte die, die für jede Koalition und gesellschaftliche Ziele oder Grundlagen und Grundrechte definiert. Und dann finde ich eine demokratische Mitte noch angenehmer als eine bürgerliche Mitte, weil ich bin mir echt auch nicht sicher, was bürgerlich heute für eine Kategorie ist. Bei demokratisch haben wir wenigstens noch Instanzen, die sich auch damit beschäftigen und sagen können, wir verlieren da jetzt gerade die demokratische Orientierung, wie das ja so ein Verfassungsschutz dann auch tut.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Wenn man den Begriff Demokratie aufgreift, ich höre immer wieder, dass wir einige Parteien von demokratischem Sozialismus träumen.
Demokratischer Sozialismus? Mhm.
Ja, das ist, also das funktioniert ja per se nicht, weil Sozialismus in der Form nicht fähig ist zu überleben, weil eine zentrale Steuerung irgendwann Zwang erfordert und das kann man nie demokratisch machen, weil das haben ja alle Experimente mit dem Sozialismus gezeigt. Haben Sie
aber
das?
Muss Sozialismus, jetzt finde ich das interessant, weil der demokratische Sozialismus wäre für mich ja genau eine Qualifizierung, dass ich weg möchte von der Zentralsteuerung, weil Demokratie, wenn es eingebaut ist, ist vielleicht die Gemeinwohlorientierung nochmal anders gesetzt. Also
ich verstehe das ein bisschen anders, nämlich, dass man bei demokratischem Sozialismus diese totalitären Gedanken nicht hat, sondern dass demokratisch gewählte Führungsebene ist, die für Gerechtigkeit und in gewisser Art und Weise Gleichheit sorgt. Und warum scheitern alle sozialistischen Ordnungen? Weil man am Anfang immer sehr idealistisch und sehr wertorientiert versucht, etwas Besseres zu schaffen. Deswegen diese quasi Beschimpfung vom konservativen Rand, linksprogressive Menschen, das ist falsch, weil sie dafür da sind, progressiv die Strukturen zu zerstören und in einem, sie sagen ja auch, in einem Diskurs entsteht die beste Lösung. Das heißt, wir brauchen beide Kräfte, die die Tradition aufrechterhalten und die die Tradition in Frage stellen. Man hat nur das Gefühl, man muss entweder alles zementieren oder nur alles zerstören. Und ich glaube, die Entmachtung kann nur durch Wettbewerb stattfinden. Das ist der Vorteil des Wettbewerbs. In dem Moment, wenn Wettbewerb nicht funktioniert, entsteht eine Macht, die gefährlich wird.
Ja.
Und in allen sozialistischen Systemen gibt es keinen Wettbewerb per se. Deswegen ist das irgendwann totalitär. Das ist, sieht man ja auch wie in China, dass geschickt gemacht wird. Sie haben einen Raum, wo Marktwirtschaft sich entfalten kann, bis zum Punkt, wo die Politik berührt wird. Und in dem Moment wird es abgeschnitten.
Das würde doch eigentlich das Demokratische in dem Sozialismus, ich bin nicht belesen genug im demokratischen Sozialismus tatsächlich.
Nur China ist ja kein demokratischer Sozialismus.
Nee, China ist ein Staatskapitalismus.
So ist das. Und deswegen funktioniert demokratischer Sozialismus nur in den nächsten 4 Jahren. Danach kippt es. Und alle Entwicklungen, ich glaube zuletzt war Venezuela, was unglaublich stark gehypt wurde, weil am Anfang genau so bezittelt, das wurde ja demokratisch gewählte, sozialistisch geprägte Regierung, bis irgendwann die kippte. Weil wenn man gewisse Werte und Ziele vertreten möchte und auch die konsequent einfordert, kippt es, weil der Wettbewerb auf der Marktebene nicht immer konform ist. Diese Externalisierung der Faktoren kippt irgendwann die freidemokratische Ordnung. Aber das ist ja
auf jeden Fall. Aber da würde ich auch nochmal den Kontext dazu nehmen. Gerne. Weil das eine ist ja tatsächlich, welche ausländischen Kräfte haben sich gerade in Südamerika immer gerne eingemischt.
So begründet man deren Scheitern, aber das ist, würde man auch sagen, ist zum Teil auch eine Begründung, warum die gescheitert sind. Weil es gibt ja bis jetzt, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist, oder haben Sie ein gutes Beispiel, wo stark sozialistisch geprägte Steuerung der Wirtschaft ein gutes Ergebnis hervorgebracht hat?
Ich glaube, für mich ist der Begriff des Sozial viel mehr mit dem mit Ergebnis und Partizipation tatsächlich konnotiert. Ich hätte das niemals als ein Wirtschaftsmodell genannt, sondern ich wäre da eher bei Ihnen, dass für mich soziale Marktwirtschaft eigentlich der gute Qualifier ist, Excellent. Weil er im Grunde genommen sagt, es soll sowohl auf der Partizipationsebene, also eine vermehrte Demokratisierung auf der Produktionsseite, ist ja eine wichtige Forderung, zu sagen, wie schaffen wir das, sei es über Mitspracherechte, sei es über Gewerkschaften, das sind ja alles Versuche, zu sagen, wie können eigentlich diejenigen, die dann wieder als Arbeitnehmende und als Kunden eingebunden werden, ein bisschen mehr auch in die Formation der Strukturen, wie wir arbeiten und wer da wie von profitiert, in diesen Verteilungsfragen, was all den Umverteilungsfragen vorgeschaltet ist. Das wäre so eine Demokratisierung der Wirtschaftsstruktur. Die ist ja heute weit weg von dem, was wir eigentlich eine marktwirtschaftliche Struktur nennen wollten in vielen Bereichen. Also Oligopolstruktur, klar, ist auch eine Marktstruktur, aber ist ja nicht das, was wir im Kopf haben, wenn wir von freien Märkten reden, wo viele Anbieter, viele Nachfrager, wo deshalb auch so ein Equilibrium ist, weil man etwas ähnliche Informations- und auch Kaufkraftverteilung hat. Da sind wir ja weit weg in vielen zentralen Bereichen. Und dann ist ja die Frage, wie demokratisiere ich das wieder? Das wäre für mich aber eine Marktorientierung. Und dann wäre das Soziale mehr in dem eingebaut, wann sagen wir denn, war es erfolgreich im Sinne der Gemeinwohlorientierung, eine Wirtschaft, die der Gesellschaft dient und weder auf der produzierenden noch auf der Benefaktorenebene Menschen ausschließt. So deshalb, ich glaube, ich denke einfach ein bisschen anders in den
Absolut, Kategorien. Das ist ja der Vorteil. Ja. Das ist der Vorteil. Ich bin ja bei Professor Dörner, ich weiß nicht, das Buch kennen Sie, Die Logik des Misslingens.
Ja, genau.
Und das ist ja in der Form exzellentes Buch, weil die mit mehreren Experimenten gezeigt haben, dass wenn ein System ein bisschen komplexer wird, dass man durch menschliches Eingreifen von oben, man tendenziell zu einem Ergebnis, für das man sich absolut nicht vorgestellt hat und dass das nicht unbedingt positive Folgen hat. Und da sie zum Beispiel Vielfalt der Meinungen und Austausch, wie man so ein System tatsächlich steuert, besonders wichtig, aber singuläre Eingriffe tendenziell zu Schwierigkeiten führen. Ich habe eins gelernt, dass man sehr, sehr schwer Output generieren kann. Man kann nur dafür sorgen, dass möglichst faire Rahmenbedingungen bestehen, um die Chancengerechtigkeit zu maximieren, weil dann im Rahmen der Chancengerechtigkeit jede sich entfalten kann, um das Ergebnis zu erreichen. Und Sie haben ja zu Recht angemerkt, dass in Deutschland das Vermögen sehr ungünstig verteilt ist, zum Beispiel im Vergleich zu Italien. In Italien ist aber die Quote der Eigenheime, ich glaube, ich weiß nicht, Faktor 4 von Deutschen. Und da ist die Frage, weil sie weniger verdienen oder weil sie kulturell oder strukturell einen anderen Ansatz oder Zugang hatten. Deutschland ist komischerweise extrem vorsichtig mit Aktien, weil das, was sie besprochen hatten, wie wird man als Arbeitnehmer am Kapital beteiligt? Dann wäre eigentlich Zugang zu Kapitalmärkten der einfachste Weg, mit zu partizipieren an der Werterzeugung. Ich weiß nicht, warum das nicht in dem Ausmaß passiert. Das sind auch wichtige Fragestellungen. Wie schaffe ich das?
Jetzt finde ich es total spannend. Also Herrn Dörner, den habe ich ja auch, also für komplexe Systeme ist das ja ein ganz, ganz wunderbares Experiment für Danaland. Ne? Ich habe vor allem rausgenommen zwei Punkte. Gar nicht, ob es von oben kommt oder von unten, sondern dass man, wenn man eine Lösung sucht für ein komplexes System, und die durchzieht, dass man dann tendenziell die Nebeneffekte aus den Augen verliert, die dann zu den unintendierten Konsequenzen führen. Und dass es deshalb so wichtig ist, nicht nur eine Lösung zu suchen, sondern tatsächlich zu
gucken. Iterativ.
Genau, iterativ und vor allem immer auch, da sind wir wieder bei dem Lernen, antizipativ, also zu sehen, was passiert und wenn dieser Trend sich fortschreibt oder gar beschleunigt, da sind wir ganz viel in diesen Eskalationstrends und dann ist es erst die Summe oder die Beschleunigung eines Trends, die wirklich zum Problem führen. Wenn er langsam war oder so, war es alles easy. Und dass das deshalb so relevant ist, die Diversität aber wirklich auch im Blick zu behalten, habe ich breit, vernetzt genug geguckt und habe ich in die Dynamik ausreichend reingeschaut. Ne? Und dann komme ich in diese Stewardship-Gedanken viel mehr rein. Und dann muss ich natürlich auch immer gucken, es gibt nicht nur eine Lösung oder einen Hammer und dann haue ich da drauf und alles wird zu Nägeln. Ne? Und das ist ja eigentlich auch das, wo Fortschritt drin schlummert. Und wo im Grunde genommen Partizipationsmöglichkeiten sind. Und die Chancengerechtigkeit ist deshalb so wahnsinnig relevant, weil wir sonst stark in diese Pfadabhängigkeiten oder in diese Rigiditäten oder in diese Festigkeiten kommen, die wir ja in Deutschland besonders stark vielleicht auch institutionalisiert haben. Skandinavien haben Sie vorhin erwähnt, ich hatte mir da die Bürokratieforschung angeguckt. Das ist auch ganz anders. Einfach, die haben eine ganz relevante Rolle, aber die haben viel mehr Freiheiten, Lösungen zu suchen für ein bestimmtes
auf lokale Problem. Auf lokalen Ebene.
Exakt. Und dann kann ich innerhalb der größeren Zielsetzungsregeln trotzdem hier und links und rechts mal navigieren, ohne dass jemand sofort schreit, Abweichung von der Norm ist so nicht vorgesehen, etc. Und umgekehrt ist interessanterweise das Korruptionslevel aber niedriger. Das heißt, das Vertrauen darin, dass ich den Auftrag ernst nehme, ist dann führt auch wahrscheinlich zu auch einer anderen Identität mit dem Job. Ich weiß es nicht, aber dann
auf den Dienstleistungsgedanke exakt. Ist ein anderer. Das heißt, Man ist Helfer der Menschen und das ist wichtig, dass man nicht die Menschen als Belastung für eigenen Arbeitsalltag betrachtet.
Genau, und das wäre ja wieder kulturell gedacht, wie schaffen wir das, Chancengerechtigkeit wirklich ernsthaft anzubieten? Also weder bei der Bildungsgerechtigkeit ist es momentan so, noch bei der Vererbung ist es momentan so, noch bei der Form, Art und Weise, wie immer noch Frauen oder diverse Menschen in die Arbeitsplätze reinkommen. Also jetzt können wir gerne sagen, wir drehen das alles zurück, weil es angeblich, Donald Trump, das ja wirklich fies missframed zu weit gegangen wäre und gegen männliche, weiße, gut etablierte Herren diskriminiert hätte. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn ich mir Chancengerechtigkeit angucke, dann haben wir überall noch diese Glasdecken oder die Standardsetzung, die es schwer macht, eben davon abzusetzen. Und deshalb finde ich das so wahnsinnig relevant, weil wir damit wieder bei der Rolle von Regeln und Standards sind, die diese Dynamik freisetzen können. Und dann sind wir bei Hayek und der Katalaxie und diesen emergenten Ordnungen, ne, wo tatsächlich auch wirklich neue Dinge kommen können. Dafür müssen wir aber den Mut haben, zu sagen, zu starke Konzentration von Privilegien, Macht oder Konzern Macht eben auch in Märkten, ist weder für Demokratie noch für Märkte um die innovationsfördernde Variante und wird wahrscheinlich nicht weder Input noch Output zu dem Sozialen in der Marktwirtschaft führen können.
Genau, Frau Professor Göppel, nur die Frage ist, wer entscheidet, ab wann ist zum Beispiel die Machtkonzentration ungesund ist für den sozialen Frieden. Dieses anmaßende Wissen, da würde von Hayek sagen, in dem Moment, wo es monopolistisch wird, das ist relativ eindeutig, dafür gibt es ja Monopolkommission, wo man das erkennen kann. Wenn man das aber breiter tritt, da bin ich jetzt sofort bei Dörner, ohne Gesichtsverlust für einen iterativen Prozess als Politiker, der sagt, ich bin hier auf der Suche, die Macht hat immer einen Nebeneffekt, einen negativen Effekt, dass man gesichtsverlusttechnisch eine sehr geringe Reflexionsfläche hat. Wie schaffe ich das in der Politik? Deswegen gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Man sagt, der Staat kann schlank sein, weil Missbrauch der falschen Vorgaben dadurch reduziert wird. Es gibt weniger Lobbyismus, weil man weniger Einfluss nehmen kann auf die Staatsdiener. Ja, das heißt, da gibt es ja Vor- und Nachteile bei allem. Auch da gilt es sowohl als auch.
Mhm. Ja, und auch da ist es natürlich, also Thema Monopolkommission. Ich habe viel mit Juristen zusammengearbeitet, ist ja auch historisch. Das ist so faszinierend, gerade bei Gesetzen, finde ich, haben wir auch so eine dinghafte Vorstellung. Das steht da so und dann wird das so umgesetzt. Das ist auch so drin, Gesetze. Und dabei ist es ja immer ein interpretativer Akt, wo Personen involviert sind, die sich einen Kontext angucken und sagen, das sind die Prinzipien, ne, nach denen wir eigentlich orientieren wollen. Und dann würden wir in diesem Einzelfall die Entscheidung treffen. Und die sitzt aber in einer Historie von Entscheidungen. Und somit schreiben wir aber Recht. Und auch so eine Frage von, wo schreitet eine Monopolkommission ein und ab wann sagen wir, die Strukturen sind zu eng, das passt sich ja immer über den Zeitraum an. Momentan haben wir eine Entscheidungsstelle, wo es einerseits heißt, sie da muss zurückgedrängt werden, weil wir brauchen größere Konzerne, damit wir im Weltmaßstab überhaupt antreten können. Insgesamt machen wir damit aber die Fähigkeit von Staaten noch kleiner, gegen diese schon jetzt transnational agierenden Konzerne überhaupt noch eine Stimme erheben zu können. Für die einzelnen Konzerne im Wettbewerb kann ich das Argument nachvollziehen. Aber wenn wir strukturell weiterdenken, wohin kommen wir dann? Thema politische Ökonomie und wie können wir denn dafür sorgen, dass Marktstrukturen erhalten werden, auch vielleicht Steuern einfach mal gezahlt werden, solche Dinge, nehme ich ja nationalstaatlichen Einheiten die Kraft, gegen die Konzerne mal vorzugehen. Und deshalb müssen wir uns immer überlegen, wie passen wir diese Strukturbeobachtungen an eine Zeit an und welchen Trend wollen wir folgen? Und wo sagen wir, wir müssen mit viel Mut und viel Kraft und viel Allianzbildung vielleicht mal einen Trend aufheben und sagen, nein, wir machen die Konzerne nicht noch größer, sondern wir, ne, in den USA wird es ja diskutiert, zerschlagen mal wieder ein paar, weil wir verstanden haben, dass das monopolistische Anbieter jetzt sind. Also die Big Five in Software, die haben sich ja schon auch ein bisschen auf einzelne Faktoren von Verkauf über Kommunikation, über Informationssuche schon auch jeweils ein bisschen spezialisiert. Ne? Genau.
Und die Frage ist, wie kann ein Staat Deutschland dafür sorgen, dass Konzerne entstehen in Deutschland? Da bin ich ja sehr gespannt, wer das hinkriegt. Die Bahn, wir haben darüber gesprochen, das ist ja staatlich gelenkter Konzern. Da merkt man, das funktioniert nicht unbedingt sehr effizient und effektiv. Das heißt, Deutschland war immer durch Hidden Champions, durch diesen sehr starken Mittelstand führend, durch kreative Art mit der Welt umzugehen. Und da bin ich sehr gespannt, wer das hinkriegt, staatlich in Deutschland adäquate Alphabet-Konzerne oder aufzubauen.
Oder wann kippt es, ne? Also wann möchte man Alphabet überhaupt noch als ein Unternehmen verstehen? Wann haben die eigentlich alle möglichen Funktionen, die wir sonst staatlich sehen würden? Eine eigene Finanzabteilung, die riesig ist, ne? Und dann eine eigene Ausbildungsstätten, alles mit drin. Also im Grunde genommen sind das ja fast wie so kleine Alternativangebote in einigen Bereichen.
Auf der anderen Seite, das war für mich faszinierend. Ich glaube, das ist bei Apple, der gesamte Apple hat im Treasury-Bereich, ich glaube, nur 7 Leute, die sich mit allem beschäftigen. Das ist, es ist auch absolut ungewöhnlich. Und ich weiß auch selbst nicht, was ist das Geschäftsmodell von Deutschland in den nächsten 10 Jahren sein wird. Was ich total faszinierend fand, wie ChatGPT auch Alphabet ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, weil man auf einen Schlag plötzlich einen Wettbewerber aus nichts bekommen hat, der das gesamte Geschäftsmodell von Google, und ich weiß nicht, ob Sie damit Erfahrung machen, aber immer mehr Menschen gehen nicht Google, sondern sie geben in ChatGPT eine Frage ein, bekommen eine Antwort. Und das Problem dabei, sie nehmen das als einzig richtige Antwort, weil das auch sehr suggestiv korrekt wirkt. Total. Das ist auch die größte Gefahr, die man auch hier sehen kann, dass man nicht mehr 70 Seiten, die relevant sind, bekommt, die man durchgeht, sondern nur eine Antwort und sagt, okay, dann ist das so.
Ja, das ist irre, ne? Also dieses Vorkuratieren des Wirklichkeitsraums und wie wir das abgegeben haben an große Konzerne und ihre Algorithmen. Wir haben ja vorher schon das Problem gehabt, dass nur die erste Seite, die bei Google relevant oder Suchmaschine vermeintlich relevant war. Und jetzt war ich gerade auf der OMR, wo von Open AI ja dann auch erzählt wurde, was jetzt die nächsten Barrieren sind, die sie durchbrechen wollen, ChatGPT etc. Und dann brauchst du ja nichts mehr anderes. Also du brauchst auch nicht mehr, das war natürlich für die Marketing-Leute am interessantesten, die Search Engine Optimized Marketing. So, ne?
Die brauchen ChatGPT Optimization in der Zukunft.
Ja. So, und du sagst halt nur noch auf, was du gerne kaufen willst und dann sucht dir ChatGPT das schön zusammen und viel kürzer. Oder du brauchst ein Dossier und dann macht das. Und also im Prinzip ist alles andere jetzt untergeordnete Infrastruktur und das direkte Interface ist aber dieses eine. Und dann sehen wir ja, wie unterschiedlich die Alternativen tatsächlich auch den Wissensraum kuratieren, bis hin zu Grok. Also Grok ist ja eine ganz dubiose, finde ich, Entwicklung, gerade wenn man sich anguckt, was Elon Musk also sowieso passiert.
Ziemlich ehrlich, ja, wenn sie Musk vorwirft, dass er der Fake-News-Verbreiter ist, dann spricht das für die sehr, sehr starke, wahrheitsgemäße Einschätzung der Ingenieure.
Ja. Ja, total. Nein, und vor allem, was er versucht, der ist ja sehr erratisch unterwegs, um es vorsichtig zu formulieren. Und wenn er so 140 Nachrichten da auf seinem X abballert, dann kann man so 3 unterschiedliche Stränge, also jetzt ist 2 Monate her, da habe ich ihn irgendwann mal sehr intensiv beobachtet, weil ich dachte, was ist da eine eigentliche Agenda? Und die erste war tatsächlich dieses Kuratieren des Wahrheitsraums auf X. Ne, kommt alle hier hin, hier wird euch noch die Wahrheit gegeben, hier seid ihr Citizen Journalists, hier und da schaltet er natürlich Accounts wieder frei. Und inzwischen sind ja auch relativ viele Studien dazu erschienen, die algorithmische Präferenz und ihn als den Spreader-Account im Grunde genommen aufgesetzt hat. Das nächste ist aber wirklich Grok. Also natürlich einmal aus dem Technologiewettbewerb, als dann auch noch die Attacke aus China kam und da noch ressourcenarm und dann so jetzt aber hier rein. Aber Grok benutzt eben eine andere Basis. als von Informationen. Also was Sie eben auch sagten, es ist ja nicht objektiv, sondern was, welcher Datensatz darunter liegt, ist nicht mehr identisch. Und wenn ich dann viel von X als Datensatz nehme, ist das eine andere Weltgeschichte, aus der heraus mir Antworten angeboten werden, als wenn ich, und da ist ja die Debatte im Moment groß, ich auf einmal News-Feeds, also tatsächlich die journalistischen Angebote aus den Suchen raus deklariere, weil ich sage, nee, das ist jetzt hier alles nur noch E-Commerce-mäßig. Also der Wirklichkeitsraum wird vorkuratiert von den Suchmaschinen und Algorithmen, die dann tatsächlich die Angebote hinstellen. Bis hin zu, es gab erste Analysen von dem Prompting, dass so Anfragen, die über Misskommunikation gehen, dann die Accounts von Elon Musk und Donald Trump irgendwie rauslassen. Also passiert ja ganz viel Zeug im Hintergrund. Das heißt, der Wahrheitsraum, dann der Zugangsraum, den eben zu kuratieren. Das dritte ist natürlich Starlink. Also wie schaffe ich das jetzt, die Infrastruktur auch noch zu bauen, auf der dann beide Angebote laufen? Und da ist ja im Moment der Riesenpush Satellite to Cellphone, weil momentan können die Telekommunikationsunternehmen ihn ja noch muten. Also Brasilien konnte ja noch sagen, so, wir machen dann die Bude aus hier, bis du dich an unsere Gesetze hältst und mal überhaupt einen Repräsentanten in unserem Raum ansprechbar machst, mit dem wir darüber reden können oder der, ob du unsere Gesetze einhältst oder nicht, anstatt dass du dich irgendwo versteckst und nicht mal antwortest. Und das ist natürlich dann irgendwann zu umgehen. Wenn ich überall Satellite-to-Cellphone habe, dann brauche ich auch keine Telekommunikationsanbieter mehr. Also es ist das riesige Kuratieren eines eigenen Wirklichkeitsraums, mit dem ich in Informationskontrolle dann auch tatsächlich viele Massen bewegen kann.
Das ist wiederum ein Schwenk in eine andere Richtung, weil davor bei Twitter damals, muss man ja sagen, gab es genau die gleichen Tendenz mit Kuratierung in eine andere Richtung. Mhm. Und da gibt es auch Untersuchungen, die das tatsächlich darstellen. Man muss ja wissen, ich glaube, der Elon Musk hat bei Twitter 90% der Menschen rausgenommen und die haben die Geschwindigkeit der Einführung neuer Features verdoppelt.
Das ist, ja, dann ist aber auch die Frage, zu welchen Kosten. Er hat ja jetzt auch viele Leute rausgeknallt und seitdem fallen die Flugzeuge aus dem Himmel, ne?
Also, ja, und dann muss er die zurückholen, weil da plötzlich Cyber Security Guy ist auch rausgeschmissen worden, zufällig. Ja, aber das ist halt,
ja, und das
wenn Pendel in eine Richtung geht.
Nein, aber schlecht. Das krude Zeug, was wir da jetzt ankriegen, du hast ja auch keine Übersicht mehr, wie viele Bots da dabei sind.
Ich habe kein, das heißt, ich bin nicht auf X und nicht auf Twitter. Bin
sehr gesundheitserhaltend.
Sehr, sehr. Ich lese auch keine Nachrichten und schaue keine News und kein Fernsehen, weil das ist nur deprimierend, Frau Professor Göppel. Und diese Angst und negative Bias in der Berichterstattung, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, das macht einen nur kaputt. Ich habe so viel auf den Projekten komplexe Themen, das reicht mir vollkommen aus, um nicht von außen noch erschlagen zu werden. Wie beobachten Sie zurzeit das Geschehen in Argentinien?
Oh, ich bin vor lauter US-Fokussierung in letzter Zeit und Wahl so ein bisschen nicht in der aktuellsten Entwicklung, aber es war natürlich von der Ansage von Javier Milei ganz ähnlich, ne, vom Duktus. Also,
absolut.
Klar, die Bürokratie abbauen macht Sinn, ist Verschlankung von Prozessen auch, aber der ist ja auch mit der Motorsäge da rein, hat auch nicht besonders freundlich mit Menschen interagiert, er hat die wissenschaftlichen Institutionen attackiert, er verkauft die Umwelt aus und da bin ich manchmal so ein bisschen, also und die Steuersätze für externe Investoren, wenn ich die Richtung Null senke, dann kann ich mich natürlich auch über viele Direktinvestitionen freuen und dann kann ich kurzfristig auch einen Wirtschaftsboom freisetzen, das ist eine totale Binse, dass dann die Wirtschaft boomen wird, weil ich auf wirtschaftlichen Indikatoren eben nur kurzfristig messe und nicht mittelfristig. Und die Bestände, was passiert sozialkapitalmäßig darunter? Was passiert humankapitalmäßig darunter? Was passiert mit dem Naturkapital? Das blende ich ja tragischerweise in den meisten dominanten ökonomischen Indikatoren immer noch aus. Das sind reine Flussindikatoren. Die messen nur, was wir in Preisen festgehalten haben und hin und her geschoben haben. Aber wie, Thema Dörner, sich das, diese Interventionen tatsächlich auf die Bestände und damit das Fortschreiben des Systems und was wir dafür selbstverständlich gehalten haben, dass es das noch anbieten kann, dass die Natur in dem Ausmaß eben noch zur Verfügung steht, Wasserkreisläufe noch funktionieren etc. oder Menschen eben noch Bildungsniveaus haben, wo sie die Jobs auch mittelfristig machen können. Das fällt alles hinten runter und das fehlte mir komplett in der Diskussion darüber, ob er jetzt wirklich das Land nach vorne bringt oder ob man einfach einen Ausverkauf sieht. Ich bin eher in dem Camp der Zweiten und ich würde gerne noch mal eine vernünftige Diskussion darüber haben.
Ich werde auch jemanden einladen, der sich damit beschäftigt. Ich warte bewusst länger ab, bis wir wenigstens eine gewisse Zeit sehen konnten, um das tatsächlich zu reflektieren und nicht mit den einfach wunderbaren Parolen zu untermauern, sondern dass man die Fakten sieht. Und ich glaube, so 600 Tage so im Amt, das ist so Ende des Jahres vielleicht, das wäre sehr, sehr günstig anzuschauen, was da tatsächlich passiert mit jemandem, der davon Ahnung hat. Und das ist ja schon an sich eine Herausforderung. Wen finden Sie, der Sie damit tatsächlich, sagen wir.
Ja, und man muss wirklich drauf achten. Ich habe recherchiert und ich habe geguckt und dann gibt es so Government-Data-Plattformen und so weiter. Und aber dann auch so Think-Tank-Data-Plattformen. Und wenn man runterguckt, das ist Government-getrieben. Also man
ich
muss
suche
wirklich
immer jemanden von der Uni so
ja,
aus.
Genau.
Das heißt, es gibt einen Spanier, das ist ein Deutscher, der glaube ich ein Buch über Argentinien schreibt und sich damit beschäftigt. Das ist eher meine, dass es nicht einseitig ist, weil ansonsten haben sie keine saubere, diverse Meinung über das Phänomen.
Also ich habe eine Zeit lang El País gelesen und da wurde schon sehr deutlich auch darüber berichtet, Javier Milei war ja auch der Erste, der wirklich richtig offensiv gegen Feminismus und gegen Nachhaltigkeit und ausgestiegen ist aus den Abkommen und indigene Rechte, die Deklarationen und Resolutionen der UN nicht mitgezeichnet hat und gesagt hat, das ist alles Quatsch und auch so einen bewaffneten Flügel sich dann erträumt hat. Also eine Zeit lang habe ich das intensiver verfolgt im Herbst. Das war kein besonders positives Gesellschaftsbild, was da mitschwang.
Ja. Aber die haben ja Midterms, glaube ich, so eine so ähnliche Wahlperiode, wo er jetzt auch, glaube ich, an zu Wahlen antritt. Bin sehr gespannt, wie er da abschneidet, weil die Bevölkerung ist ja massiv tangiert von seinen Reformen. Und
bin ich dankbar, also gerne mir rüberkippen, weil ich habe auch gedacht, das ist auf der To-Do-Liste eigentlich ziemlich weit oben, wenn wir hier so ein ganz bisschen mal mit unserem Koalitionskram durch sind, wirklich zu gucken, was passiert in Argentinien.
Weil Freiburger Schule, der ist ja sehr, sehr von ordoliberalen Ideen beeinflusst, von Hayek, von Mises. Und wenn Sie aber jetzt Deutschland anschauen, Frau Professor Göbel, was würden Sie von der Regierung wünschen, wenn man sagt, da gibt es eigentlich augenscheinlich ein paar Hebel, jetzt nicht zu eindimensional für ein komplexes Thema aufzugreifen, wo Sie sagen würden, an Sie sollten Sie das jetzt angehen?
Ich finde, wir haben halt ganz klare Sollbruchstellen. Also wir wissen, das Rentensystem wird so nicht weiter funktionieren. Wir wissen, wir brauchen eine Ressourcenwende. Wir wissen, wir brauchen eine Energiewende und die nicht zurückdrehen, sondern es ist auch eine Sicherheitsfrage ja zunehmend mit der Energieversorgung. Ich finde das sehr prekär, wenn man jetzt wieder davon günstiger Energie und sehr gasintensiv spricht und von Nord Stream 2 Diskussionen wieder hört.
Ich kriege nicht alles, ich kriege das ein bisschen später immer mit, wenn alle davon berichtet haben, aber dass wir jetzt eine Pipeline wieder aufmachen, war mir nicht bewusst.
Also es gibt so Debatten darüber, ob das klug gewesen ist, die Pipelines und so weiter, aber vor allem eben die günstige Energie und total auf Gas zu setzen und dann nicht mal unbedingt Wasserstoff-Readiness-Gaswerke, sondern im Grunde genommen so ein Lock-in in eine vermeintliche Brückentechnologie. Also diese Energiewende wirklich konsequent zu Ende zu denken und auch auf die Wirtschaft zu hören, weil da haben ja viele Unternehmen, fand ich sehr spannend, neulich in der FT erst wieder gesagt, für uns ist es wünschenswert, dass die 2035 etwa abgeschlossen ist. Und für uns ist es auch sogar standortentscheidend, in den nächsten 5 Jahren möglichst nah an viel verfügbare erneuerbare Energie ranzurücken. Also das ganze Geopolitische, das ganze Konfliktträchtige, das ganze Erpressungspotenzial, das haben wir auch alle gerade wieder erlebt, ganz neben der ganzen Klimathematik. Ne? Und dann eben zu überlegen, wie schaffen wir das mit der, also Gesundheitssystem wird auch so nicht weiter funktionieren. Wir müssen uns ja wirklich auch da fragen, wie kommen wir aus den Kostenfaden heraus, von dem wir schon wissen, dass das, was wir ausgeben und das, was wir einnehmen können, irgendwann demnächst aus dem Ruder kippt. Und auch da die Ungleichbehandlung aus dem Ruder kippt. Das ist so eine Alltagserfahrung, die Menschen sogar in der Arztpraxis haben oder spätestens, wenn sie irgendwo anrufen wollen. Als Privatpatient kannst du morgen kommen, als Kassenpatient kannst du bitte das Weite suchen. Das funktioniert nicht mehr lange. Die Wohnraumthematik ist das Nächste. Und dann natürlich wirklich die Frage, was ist der Industriestandort Deutschland im 21. Jahrhundert? Und da ist die Signale waren total klar. Egal, ob das jetzt vom BDI war, ob das jetzt von McKinsey, Roland Berger und Boston Consulting, die sich zusammengetan haben mit ihren Prognosen, Draghi-Report, Letta-Report, es gibt ja all die ganz klaren Signale, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, brauchen wir den Sprung nach vorne und nicht das Retardieren und wieder nach hinten orientieren. Und diese Sprungmut, den vermisse ich in dem Koalitionsvertrag total. Weil jede Wende bedeutet eben, ich brauche eine Transformation. Strukturen wandeln. Ja, das ist mühsam. Und das sind meistens eher 10-Jahrespläne pro Sektor mindestens. Und dann brauche ich da aber einen gewissen Mut und eine Kontinuität und dann eben auch Indikatoren, die Erfolgsvermeldung erlauben. Das sind dann nicht nur die ökonomischen, sondern häufig wissen wir, am Anfang ist es mühsam, am Anfang ist es höheres Invest, am Anfang sind, wir nennen es Verschuldungen, ich würde öffentliche Investitionen sagen, die aber mittelfristig dann ja auch die Nutzung von Netzen, sei es erneuerbare oder eben funktionierende Schienen, dann auch tatsächlich für die Privatwirtschaft alles wieder attraktiver macht und auch Kosten senkt. Das heißt, wie können wir da positivere Erzählungen hinbekommen mit Erzählungen, aber auch Zahlen, die uns das sehen lassen. Dieses Delta of Doom, dieses kurzfristige, da müssen wir einmal durch. Und dafür brauchst du Mut, dafür brauchst du aber auch eine Klarheit darüber, was danach kommt und warum das wieder positiver aussieht.
Sehr spannend, Frau Professor Göppel. Ich habe mit Ihnen besprochen, dass wir zum Abschluss 3 Fragen stellen, die würde ich auch gerne stellen. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat?
Ja, ich glaube mehrere. Also welches ich immer wieder gerne mitnehme, ist tatsächlich eher so ein bisschen so ein Lebensratgeber von Pema Chödrön, ist eine tibetische Nonne. Und das heißt The Places That Scare You. Bin gerade nicht sicher, wie die deutsche Übersetzung ist, aber es geht viel darum,
vollkommen aus,
an die Orte zu gehen, wo wir merken, wo wir nicht so gerne hingucken, weil wir da das größte Wachstumspotenzial haben.
Aus der Komfortzone rauszukommen, mit anderen Worten. Mit all Ihrer Erfahrung und Weisheit, was würden Sie einem 20-jährigen Maya empfehlen, wenn Sie ihr eine SMS schicken könnten? Ein Ratschlag.
Bleib bei dem Feuer, die Welt verstehen zu wollen, auch wenn es zwischendurch schmerzt.
Und die dritte Frage, ein zig anspruchsvolle. Was ist für Sie der Sinn des Lebens, Frau Professor Göpp?
Für mich ist es vielleicht sogar Dankbarkeit und Liebe, weil es ist uns geschenkt worden. Und es ist an vielen Stellen wunderschön. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, weil uns aus dieser Dankbarkeit heraus auch die Kraft gegeben ist, Schönes zu erhalten.
Vielen Dank, das ist eine wunderbare Botschaft, weil wenn Sie in dem Moment, wo Sie die Dankbarkeit verspüren, können Sie nicht unglücklich sein.
Das stimmt. Und vor allem ist Dankbarkeit etwas, was immer überspringt, es immer eine Brücke baut.
Und ich habe mit dem Zitat begonnen, die Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, wenn es Vergangenheit geworden ist. Ich hatte das aus einer anderen Perspektive für mich interpretiert und das merkt man, wie interpretationsfähig solche Themen sind. Ich habe gesagt, viele verstehen, wie wichtig etwas ist, wenn das verloren geht oder wenn das fehlt, weil diese Dankbarkeit, der Kontakt zu dem, was man hat, ist häufig nur dann spürbar, wenn man etwas, was man hatte, verliert. Das bei Gesundheit, ich sage es immer wieder, ein gesunder Mensch hat 1000 Probleme und merkt die Gesundheit nicht. Ein Kranker hat nur eins, nur ein Problem, nämlich die fehlende Gesundheit. Und das ist, die Dankbarkeit ist ein sehr wertvolles Asset im Leben.
Und die frühe Aufmerksamkeit, das ist schön, nee, passt aber ganz gut. Ne? Also da einmal dieses Sorge von verlieren und Vertrauen, dass das, was wir neu machen, eben wirklich auch gut ist. Sind zwei schöne Antriebskräfte.
Unsicherheit zu umarmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig als Kompetenz für die Zukunft. Ich danke Ihnen herzlich. Ich verstehe die Kollegen, warum die mich alle so begeistert angerufen hatten. Vielen herzlichen Dank für ein wunderbares Gespräch, Frau Professor Göttl.
Ich danke sehr herzlich.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.